Anfang dieser dreisemestrigen Vorlesungsreihe. In der nächsten Woche wird die für diejenigen, die das können und müssen, vor allem müssen, die Klausur geschrieben. Falls einige unter Ihnen hier sitzen, die die Klausur nicht mitschreiben müssen, würde ich Ihnen dennoch empfehlen, sie mitzuschreiben, einfach sofern Sie es inzwischen nicht schon mal getan haben, eine Klausur zu schreiben, um sich zu üben. Dann bekommen Sie auch halbwegs eine Rückmeldung, ob Sie das können oder nicht, aber das ist keine Auflage. Ich will jetzt heute nochmal versuchen, einen Durchgang durch Thesen, Themen und Autoren der vergangenen drei Semester zu machen. In 14 Tagen dann endlich, ich stehe da in Ihrer Schuld, bekommen Sie die schon mehrfach angekündigte Literaturliste. Da können Sie es dann alles nochmal nachlesen. Die bringe ich dann sowohl mit, als Sie können sie auch im Netz nachlesen. Also wir haben uns in diesen drei Semestern mit, jetzt lassen Sie mich mal zusammenzählen, insgesamt wesentlich 7 Autoren beschäftigt, nämlich mit Immanuel Kant, mit Johann Gottlieb Fichte, mit Friedrich Schiller, das war das erste Semester. Im zweiten Semester haben wir uns dann mit Friedrich Daniel Schleiermacher und mit Wilhelm von Humboldt beschäftigt. Und in diesem Semester sind wir nun Hegel und zum Teil also Schelling nachgegangen. Diejenigen von Ihnen, die sich mit der Geschichte der Schulpädagogik auseinandergesetzt haben, werden bemerkt haben, dass ein Autor fehlt, nämlich Herbart. Den hätte ich noch aufnehmen müssen, aber da er nicht im engeren Sinne der idealistischen Philosophie zugerechnet wird, habe ich ihn nun übergangen. Aber wenn Sie das Thema weiter schulpädagogisch zuspitzen wollen, ist natürlich eine Lektüre von Herbart unerlässlich. Herbart. Herder habe ich auch nicht genommen, genau. Und auch Lessing habe ich allenfalls gestreift. Der Einwand ist völlig richtig, also Theorien und Philosophien, die sich mit einer Bildung und Erziehung des Menschengeschlechts im Ganzen auseinandergesetzt haben. Zur Philosophie des deutschen Idealismus zählen im engeren Sinne, Schelling, Fichte und Schleiermacher. Kant gehört nicht dazu. Warum ich ihn dennoch am Anfang dieser Vorlesung behandelt habe, werde ich Ihnen gleich mitteilen. Schiller gehört von seinem ganzen Pathos in diese Bewegung rein, obwohl er anders gedacht hat, mit Ausnahme einer Schrift, wo er sich auf diese Diskussion, die von Kant angestoßen wurde, eingelassen hat. Und bei Humboldt und Schleiermacher ist es so, dass sie von dieser Philosophie wesentliche Inspirationen empfangen haben, ohne ihnen jetzt im allerengsten Sinne zugerechnet werden. Der Zeitraum, in dem wir uns befinden, ist der zwischen dem Ausgang des Ancien Regime, das heißt also den 1770er, den 1780er Jahren in Europa vor der Französischen Revolution, bis, wenn wir uns nun Schelling und vor allem den späten Schelling betrachten, bis etwa 1812, 1813, also ein sehr bewegter Zeitraum, der den Niedergang und die Krise der absolutistischen Regimes in Österreich, vor allem in unserem Zusammenhang in Preußen, aber auch in Russland anging, den aufwühlenden Zeiten der Französischen Revolution 1789, dem französischen Kaiserreich unter Napoleon und den damit verbundenen europäischen Kriegen, schließlich der Niederlage Napoleons und des Beginns der sogenannten Restauration, der Wiederherstellung der sogenannten legitimen Ordnung. Also ein Zeitraum, der alles in allem, wenn wir mal mit 1780 anfangen und so um 1815 aufhören, nicht mehr als 35, 40 Jahre umfasst, der aber in Europa, in Deutschland, in Frankreich und in verschiedenen anderen Staaten und Gebilden den Anbruch einer neuen Zeit signalisierte. Vorher schon hatten wir in unterschiedlichen Ländern, England, Frankreich und in deutschen Ländern, ich sage immer gerne, Deutschland in unserem heutigen Sinne hat es damals noch nicht gegeben, sondern eine Reihe von deutschsprachigen Staaten. Deutschland in dem Sinne, in dem wir es hier kennen, ist erst 1871 als Staat gegründet worden unter Bismarck. Die Philosophie der Aufklärung legte nun einen, wenn Sie so wollen, optimistischen Blick auf das Wesen des Menschen, auf seine Lernfähigkeit und Verbesserungsfähigkeit und hat sich damit in gewisser Weise abgesetzt von den traditionellen, zum Teil sehr stark von bestimmten Strömungen des Christentums geprägten Anthropologien, die die Menschen vor allem in ihrer Sündhaftigkeit, in ihrer Begrenztheit und in ihrer Leitungsbedürftigkeit thematisiert haben. Darauf will ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen, aber das ist jetzt der Ausgangspunkt, bei dem wir uns dann die kantischen Schriften betrachten können, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Aufklärung in anderen europäischen Ländern, also vor allem in Großbritannien und in Frankreich, eine andere Form angenommen hat, als das in den deutschsprachigen Ländern der Fall gewesen ist. Darauf können wir gegebenenfalls dann in der Diskussion nochmal eingehen. Also Begriff der Aufklärung. In dem Zusammenhang habe ich angefangen mit Kants berühmter Schrift aus den 1790er Jahren, glaube ich. Das kommt in der nächsten Woche alles nochmal etwas präziser. Was ist Aufklärung? Das hat jetzt mit Pädagogik im engeren Sinne noch nichts zu tun. Es ist aber dennoch eine Schrift, die einen wichtigen normativen Leitbegriff geprägt hat. Was ist Aufklärung nach Kant? Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Selbstverschuldete Unmündigkeit. Mündigkeit aber sei, so lesen Sie in derselben Schrift, die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung anderer zu bedienen. Und darum, und das ist jetzt interessant, weil man Kant ja immer für so, völlig zu Recht übrigens, eine eher intellektualistische Figur hält, kommt dann aber trotzdem in diesem Aufsatz die Forderung, und darum lautet der Leitspruch der Aufklärung, sapere aude, wage zu wissen. Und das ist jetzt keine intellektuelle Fähigkeit, sondern wir würden heute eher von einer charakterlichen Fähigkeit sprechen, also die altmodisch gesprochen, die Tugend des Mutes. Entscheidend ist aber in diesem Zusammenhang der Begriff der Mündigkeit. Kant selbst war, und das ist Gegenstand der politischen Theorie und der politischen Auseinandersetzungen seit langem, kein Revolutionär. Er war auch kein Gegenrevolutionär. Wenn Revolutionen passiert sind, dann musste man sie akzeptieren. Aber grundsätzlich war er eher für eine, sagen wir mal, reformistische Veränderung in dieser Schrift. Was ist Aufklärung? Können Sie seine optimistische Annahme lesen, dass wenn ein Publikum sich selbst aufklärt, dass das dann auch zur größeren Institutionalisierung von Rechten, von Freiheit und Würde führt, wobei selbstverständlich darauf hinzuweisen ist, dass Kant in der Frage der Ausdehnung seines Mündigkeits- und Freiheitsbegriffs wie beinahe alle Theoretiker dieser Zeit stark eingeschränkt gewesen sind. Das waren für ihn gebildete, vor allem vermögende Männer. Frauen zählten dazu ebenso wenig wie das Gesinde, wie Hausangestellte, halbleibeigene Bauern oder andere. Ein altes Problem in der Geschichte der Demokratie und der Partizipation, das haben Sie schon übrigens im antiken Griechenland, also die erste Demokratie, die wir kennen, war Athen, aber diese attische Demokratie schloss selbstverständlich alle Frauen aus, sie schloss selbstverständlich alle Kinder und Jugendlichen aus, sie schloss selbstverständlich alle Leute aus, die nicht in Athen geboren waren, und sie schloss selbstverständlich alle Sklaven auf. Dasselbe Problem taucht dann später nochmal in der Französischen Revolution auf, wo selbstverständlich nur die Männer mitwirken sollten. Die erste Frau, die sich dann in der Zeit der Französischen Revolution für die Gleichberechtigung von Frauen eingesetzt hat, Olympe de Gouges, musste ihr Eintreten dafür unter dem Fallbeil bezahlen. Und in den USA, 15 Jahre vor der Französischen Revolution, in den 1770er Jahren, haben sie dasselbe Problem. Die größten Protagonisten von Freiheit und Menschenrechten, also Leute wie Thomas Jefferson und andere, waren völlig selbstverständlich Sklavenhalter, die nicht daran gedacht haben, also dass die Sklaven auch einbezogen werden könnten. Das ist dann 60, 70 Jahre später im amerikanischen Bürgerkrieg passiert. Gehe darauf jetzt nicht weiter ein, sondern um nur zu sagen, an diesem Manko laboriert auch Kant. Wenn wir uns jetzt ansehen, was im engeren Sinne an pädagogischen Aussichten und Perspektiven aus seinem Denken erwächst, dann stellt sich da zunächst mal die Frage nach der Erziehungsverantwortung der Gesellschaft und der Eltern. Und da ist dann eine wesentliche Schrift der Metaphysik der Sitten, wo er den merkwürdig anmutenden Gedanken fasst, dass ein Kind zu zeugen und zu gebären so ist, als ob man ein Vernunftwesen gegen seinen Willen aus einer jenseitigen in die diesseitige Welt bringe. Und das ist irgendwo richtig. Also wenn wir ein Kind zeugen und gebären, gibt es noch niemanden, der damit einverstanden sein könnte. Aber daraus schließt dann Kant, und wie ich finde, völlig richtig und überzeugend, dass damit dann natürlich eine massive Verpflichtung übernommen wird für dieses Wesen, dass man da ohne seine Zustimmung in diese Welt gesetzt hat. Also das ist für die Frage von Erziehungsverantwortung von Eltern und damit dann auch natürlich von staatlichen Institutionen von entscheidender Bedeutung, Metaphysik der Sitten. Die wesentliche Schrift aber sind posthum herausgegebene Vorlesungen über Pädagogik bei Kant, die Grundzüge einer pädagogischen Anthropologie beinhalten, die ich auch noch heute für wesentlich und einschlägig halte, nämlich die Aussage, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das erzogen werden muss. Und in diesem Zusammenhang führt er dann eine anthropologische Differenz aus. Tiere müssen das nicht mehr, weil sie, wie er sehr schön sagt, durch eine fremde Vernunft geleitet werden. Also das würde in unserer naturwissenschaftlichen Sprache heißen, das ist die Instinktleitung, ein Instinkt. Ja, Motivation, während das, und das öffnet dann das ganze Tor der philosophischen und biologischen Anthropologie bis heute, in unserer Gattung, so ist, dass wir uns immer fragen, wo gibt es noch biologisch, genetisch, evolutionär angelegte Residuen, und wie viel Eigentätigkeit wird von den Angehörigen der menschlichen Gattung eigentlich erwartet. Und daraus folgt für Kant ein paar Passagen weiter in den Vorlesungen über Pädagogik: Der Mensch ist nichts, als was er durch Erziehung ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt und man ist auch gut beraten, wenn man das jetzt anthropologisch nimmt. Ich hatte in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass im Aufklärungszeitalter die sogenannten wilden Kinder von einer erheblichen Faszination gewesen sind, also vor allem von dem Wolfsjungen von Aveyron, den der französische Arzt Itard gefunden hat, eine Geschichte, über die es einen sehr schönen Film von François Truffaut gibt. Der Wolfsjunge, ist das jetzt eigentlich ein Mensch oder nicht? Es sieht aus wie ein Mensch, verhält sich aber ganz anders. Ein Thema, das von nachhaltigem Interesse auch in der Kinder- und Jugendliteratur und bis ins Filmwesen ist, also die Geschichten von Tarzan und natürlich nicht zuletzt, die meisten von Ihnen kennen das immer noch aus ihrer Kindheit im Zeichentrick, also Dschungelbuch, also Mowgli, der unter den Tieren des Waldes aufwächst. Das Problem besteht darin, dass, was das heißen kann, der Mensch ist nichts als das, was er durch Erziehung ist. Was ist also so ein Wolfsjunge kein Mensch? Wie wichtig ist die Sozialisation? Wie ist die Personalität? Da hatte ich in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass man eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zeitalter des Rassismus, nicht zuletzt im Nationalsozialismus, dann immer so dazu gekommen ist, so Zwischenstufen zu formulieren, dass der wahre Mensch nur einer ist, der gebildet ist, der sprechen kann, der sich im Raum bewegen kann. Dem sind ja dann in der NS-Zeit nicht wenige psychisch kranke Personen durch die Mordpolitik der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen. Also da gibt es ein gewisses Problem, das so bei Kant nicht gesehen und nicht gelöst worden ist, musste auch eigentlich nicht sein, weil es diese Problematik noch nicht gegeben hat. Aber das steht vor dem Hintergrund, dass Menschen nicht nur aus anthropologischen Gründen erzogen werden müssen bei Kant, sondern auch, weil er zwar nicht religiös gewesen ist, aber doch eine plausible, wenn auch, wie er selbst wusste, wissenschaftlich nicht begründete Geschichtsphilosophie hatte, nämlich derart, dass es dieser Gattung Mensch aufgegeben ist, ihr Potenzial so weit wie möglich zu entfalten und auszubilden, wobei ihm völlig klar gewesen ist, dass das in keinem einzelnen Menschen der Fall sein kann, sondern nur das Werk der Gattung als solchen. Das war die eine, die wichtige anthropologische Konzeption in den Vorlesungen über die Pädagogik. Dann unterscheidet er da zwar noch zwischen verschiedenen Modi, der Pflege, der Sorge und der Erziehung, ist jetzt an dieser Stelle nicht so wichtig, um dann auf ein Hauptproblem zu kommen, das ihm die Grundlagen seiner eigenen Philosophie gestellt haben und die dann später auch das idealistische Denken beeinflussen sollten. Wenn Sie sich richtig erinnern, war Kant der Erste, der aus erkenntnistheoretischer Einsicht heraus zwei unterschiedliche Thematisierungsweisen, nicht nur des Menschlichen, sondern des Lebens und der Welt überhaupt ins Auge gefasst hat. Nämlich einerseits im Zeitalter der beginnenden mechanischen Physik, Isaac Newton, die Einsicht, dass die Welt im Wesentlichen durch kausale naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird. Einerseits. Auf der anderen Seite der unbezweifelbare Umstand, dass jedenfalls wir Menschen als Fälle von Vernunftwesen, die er hier hypothetisch postuliert, ohne sagen zu können, was es dann noch für andere Vernunftwesen geben könnte, dass wir unter einer fundamentalen moralischen Forderung und Einsicht stehen, für die dann verschiedene, das ist ein Gegenstand einer Moralphilosophie, darauf können wir nicht näher eingehen, für dann verschiedene Ausdrucksformen gebracht hat. Einerseits die Frage, also nicht die Frage der kategorische Imperativ, andererseits Maximen wie die, dass Menschen Menschen niemals nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck behandeln sollen. Er selbst war der festen Überzeugung, dass man für diese moralischen Einsichten, die uns vertraut sind, und das sieht dann 100 Jahre später natürlich die Evolutionstheorie und die Geschichtswissenschaft ganz anders, keine naturalistische, deterministische Erklärung finden kann. Sondern das ist so. Vor diesen Ansprüchen stehen wir und wir können uns von ihnen auch nicht dadurch entlasten, dass wir erklären, wo sie herkommen. Sollte man später auch anders sehen. Also zwei Thematisierungsweisen, eine strikt naturwissenschaftlich, deterministisch, biologische, wie Sie es auch wollen, und eine moralische. Und dann steht er damit vor dem unbezweifelbaren, erfahrbaren Umstand, dass wir nun nicht als freie, autonome und aufgeklärte Wesen geboren werden, sondern mindestens, also das war jemand, ein alter Hagestolz, der mit Kindern und so eigentlich nichts zu tun hatte. Und also Kinderlärm war ihm auch eher unsympathisch. Wie soll man das jetzt denken? Das ist das Hauptproblem. Und deswegen findet sich dann auch in diesen Vorlesungen über Pädagogik der Satz, wie erziele ich die Freiheit bei dem Zwange? Das ist also das Grundproblem der Pädagogik, ein vermeintliches Paradox, weil er schon der Meinung gewesen ist, dass man Kinder gelegentlich auch zu etwas zwingen muss, damit sie dann zu autonomen Wesen werden. Das ist ein Thema, das die Öffentlichkeit bis heute beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie in der Wochen- und Tagespresse diesen Hype um dieses Buch dieser sino-amerikanischen Autorin Amy Chua mitgekriegt haben, die nun glaubte, vor dem Hintergrund also ihrer angeblich konfuzianischen Moral ihre beiden Töchter bis aufs Blut drillen zu müssen, damit die mal später gute Geigerinnen werden können. Das Buch ist viel besser, also ich sage nicht, dass ich es kaufen soll, das ist ein bisschen teuer, aber das Buch ist viel besser, als es jedenfalls in der Presse dargestellt wird. Das ist nämlich ein sehr spannender Entwicklungsroman, wie das mit Drill und Aufbegehren und Reflexion und Eigenständigkeit dann am Ende zusammenhängt. Also wie erziele ich die Freiheit bei dem Zwange? So meint Kant, das ist das Grundproblem der Erziehung. Und da er, wie gesagt, ein Anhänger dieser Zwei-Welten-Theorie gewesen ist, also dass wir einerseits uns als moralische Wesen frei dünken müssen, wir auf der anderen Seite an den wissenschaftlichen Einsichten über unser Gewordensein und Determiniertheit nicht vorbeikommen, haben wir dieses Problem natürlich in der Erziehungstheorie und Praxis bis heute. Das Ziel ist vorgegeben, Mündigkeit und moralische Einsichtsfähigkeit, aber wie man dazu kommt, das ist die große Frage. Und Sie werden ja mitbekommen haben, dass es in den letzten Jahren vor allem unter dem Einfluss der modernen Neurobiologie und der Hirnforschung hier so eine Mode gegeben hat, sowas wie Freiheitsfähigkeit überhaupt zu verneinen, was theoretisch geht, aber natürlich im Umgang nicht. Also bei Kant wären einschlägig die Schrift Was ist Aufklärung, die Metaphysik der Sitten, die Vorlesungen über Pädagogik, und dann auch seine verschiedenen geschichtsphilosophischen Schriften, etwa den mutmaßlichen Anfang des Menschengeschlechts, wo es dann um die Frage geht, ob und wie man darüber nachdenken kann, dass die Gattung Menschheit sich selbst vervollkommnet. Das ist der Ausgangspunkt. von dem dann die idealistischen Philosophen weiter über Erziehung und Bildung nachdenken. Dazu noch Fragen oder Kommentare? Okay. Also der Nächste, der sich dann mit diesen Fragen beschäftigt hat, war Johann Gottlieb Fichte, jemand, der, und das ist sehr paradox, auf der einen Seite wie kein anderer ein Philosoph der Freiheit und der Menschenwürde gewesen ist, der in seiner Jugend ein glühender Anhänger der Französischen Revolution gewesen ist, jemand, der darüber hinaus wirklich starke Vorbegriffe von Menschenwürde und Menschenrechten gehabt hat, der aber dann aufgrund von bestimmten politischen Einflüssen, auf die ich gleich zu sprechen komme, zum Vordenker eines ziemlich rabiaten und auch hybriden deutschen Nationalismus geworden ist. Jemand übrigens, der aufgrund seiner irgendwie christlichen Vorurteile schon zu der Zeit, als er noch revolutionär und sogar Atheist gewesen ist, in gewisser Weise jedenfalls im Vergleich zu dem herkömmlichen christlichen Glauben, schon auch sehr antisemitisch gewesen ist, das muss man auch sagen. Also eine sehr eigentümliche Figur, was ihn aber nur umso spannender macht. Er war nicht bereit, diese kantische Zwei-Welten-Lehre zu akzeptieren. Also einerseits alles kausal bestimmt und andererseits denkt nur in der Moral, sondern hat sich, wie die anderen Philosophen auch, damit der Frage auseinandergesetzt, wie das eigentlich möglich ist, was genau hier menschliche Freiheit ist, was menschliche Freiheit mit dem menschlichen Handeln zu tun hat und wie das dann zum gesellschaftlichen Zusammenleben führt. In pädagogischer Hinsicht sind einschlägig die Reden an die deutsche Nation aus den Jahren 1806 plus minus in meinen historischen Ausführungen spielt das Jahr 1806 deswegen eine wichtige Rolle, weil 1806 sich Preußen in die europäischen Koalitionskriege, die Österreich und Russland und England gegen das erst revolutionäre, jetzt napoleonisch-kaiserliche Frankreich geführt haben, eingemischt hat, nicht auf der Seite Frankreichs, sondern auf der Seite der anderen, was sie eigentlich erst nicht wollten, aber sie glaubten dann, dem Druck nicht widerstehen zu können. Und das endete mit einer krachenden Niederlage in der berühmten Schlacht von Jena und Auerstedt. Und ich hatte Ihnen das illustrierend erzählt. Danach hingen dann in der preußischen Hauptstadt in Berlin Plakate: Der König hat eine Partei verloren, also eine Schlacht. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Also jetzt bloß keine Revolution, nur weil das alte Preußen zusammengebrochen ist. Was hieß das? Es hieß, Leibeigenschaft nicht mehr hat nicht mehr funktioniert. Es hieß, dass das alte System des Militärs nicht mehr funktioniert hat. Da hatte ich damals in der Vorlesung, für die, die es kennen, diesen Film von Kubrick, Barry Lyndon, zitiert, wo man also gewissermaßen menschliche Zinnsoldaten hatte, die in irgendwelchen Karrees dann ins Feuer geschickt wurden. Das kommt uns heute gegenüber diesen Soldaten, die in den Militärdienst gepresst worden sind, ziemlich grausam vor. Die Militärhistoriker sagen uns aber, dass es alles in allem doch eigentlich eine sehr menschliche Form des Kriegführens gewesen ist, weil nämlich die Zivilbevölkerung weitestgehend verschont wurde und sich nur diese paar Soldaten totgeschossen haben. Und das war dann wie ein Schachspiel. Danach hat es dann entschieden, mit der Folge, dass natürlich vor allem die armen, gepressten Soldaten ins Feuer gingen, die adligen Offiziere und Feldherren, die standen dann hinten und haben die Leute vor ihnen befehligt. Das war auch vorbei, das ging nicht mehr. Was auch nicht mehr ging, war die zünftige Regelung des Geschäfts- und Wirtschaftslebens. Also nach der Niederlage wird durch die preußischen Reformer nicht nur das Militär erneuert, sondern auch die Gewerbefreiheit eingeführt. Und was auch nicht mehr geht, war die Diskriminierung von Angehörigen anderer Glaubensweisen, also vornehmlich im protestantisch-calvinistischen Preußen, von Katholiken und Juden. Da gibt es eine Reihe von Emanzipations- und Gleichstellungsedikten. Und vor allem, werden wir gleich drauf kommen, war man der Meinung, der Staat Preußen, wir sind immer noch bei Preußen, wir sind nicht bei Deutschland, der Staat Preußen kann sich nur erneuern, wenn er auch sein Bildungssystem sowohl im Schulbereich als auch im Hochschulbereich erneuert. Der Streit, wie das mit Napoleon und seiner Herrschaft über die deutschen Länder gewesen ist, der dauert an. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wenn Sie da mal reinkommen, es muss also in Bonn also eine großartige Ausstellung über Napoleon und also die napoleonische Herrschaft in Europa gegeben haben. Und das wird dann immer so doppelt bezeichnet. Einerseits ein wesentlicher Modernisierungsschub, Durchsetzung der Grundprinzipien der bürgerlichen Gesellschaft, Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches, also des Code Civil auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite eben bedauerlicherweise Napoleons Größenwahn, der ihn dann dazu geführt hat, zu glauben, auch das riesige russische Zarenreich erobern zu können. Das hat alles wahnsinnig viel Geld gekostet, weswegen er die Staaten, die von Frankreich beherrscht wurden oder mit Frankreich zwangsweise verbündet waren, steuerlich und sonst wie auch sehr ausgepresst hat. Die Filme und der Roman von Tolstoi, Krieg und Frieden, die berichten also über diesen Russland-Feldzug. Und in diesem Zusammenhang formiert sich jetzt in Preußen vor allem eine antifranzösische Bewegung, deren Hauptfürsprecher also der benannte Fichte gewesen ist. Und der stellt jetzt auch den Subjektbegriff um. Während im Zeitalter der Aufklärung, auch noch bei Kant und Herder, also vor allem bei Kant, es die Menschheit im Ganzen und das einzelne, in seiner Zeit männliche Individuum gewesen ist, das sich entwickeln konnte, tritt jetzt bei Fichte und in gewisser Weise auch bei Herder ein neues Subjekt auf den Plan, nämlich das Volk oder die Nation. Jetzt fängt man an, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Freiheit des Individuums sich nicht nur in der Freiheit eines Volkes von Fremdherrschaft realisieren lässt. Das ist eine der Grundfiguren des europäischen Nationalismus bis weit ins 20. Jahrhundert. Und wenn Sie an Kosovo und Ossetien und sonst was denken, bis heute. Freiheit nur im Rahmen einer ethnisch von einer von anderen abgegrenzten Nation. Durchaus, da gab es bei Fichte gar keine Frage in einem sozialen und demokratischen Staat, aber er war auch davon überzeugt, dass die Deutschen und vor allem die deutsche Sprache ein größeres Potenzial zur Freiheit hat, als das bei den lateinischen Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch gewesen ist. Also darüber muss man jetzt heute nicht mehr lange nachdenken. In diesem Zusammenhang rezipiert Fichte dann auch sowas wie Erziehungsreformen in Europa. Dabei fällt dann, das ist interessant, sein Blick auf den Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi, wo Erziehung dann viel mit Sinnlichkeit zu tun hat und mit den menschlichen Handlungen. Und deswegen finden Sie dann und bei Fichte in den Reden an die deutsche Nation, ich glaube, es ist die zweite Rede, folgenden paradoxen Gedanken. Also, damit wahre Freiheit erworben werden kann, müssen Kinder in einem bestimmten nationalen oder auch handelnden Geist erzogen werden. Und dann wendet er sich dort polemisch gegen aufklärerische Erziehungsvorstellungen, die sagen, das Ziel der Erziehung bestehe darin, aus Kindern freie, mündige Menschen, die entscheiden können, die später entscheiden können, was sie machen wollen, sie dazu zu erziehen. Warum? Er sagt, wer sowas will, nimmt seine eigenen politischen und moralischen Vorstellungen nicht wirklich ernst. Und das ist eine Frage, der man sich immer noch durchaus aussetzen kann. Würde man wollen, dass das eigene Kind am Ende im Zuge einer liberalen Erziehung zu einem rechtsradikalen Rassisten oder einer nichtsnutzigen Faulenzerin würde? Wenn man das nicht will, sagt Fichte, dann ist die Rede davon, Kinder zur Freiheit zu erziehen, selbst widersprüchlich. Das kann man sich gar nicht wünschen. Das würde man dann später mit dem Zuge der Entwicklungspsychologie, da haben wir dann andere Annahmen, also dass gerade Freiheit auch zur Verantwortung führt und so weiter, anders sehen. Aber das interessante Paradox ist, dass also auf der einen Seite sowas wie eine Erziehung zu einer liberal gesehenen Freiheitsfähigkeit der Kinder ablehnt, aber dann umgekehrt ebenfalls in diesen Reden an die deutsche Nation sich die Frage danach stellt, wie man denn die eigenen Erziehungsziele am besten durchsetzt. Und da kommt dann die Antwort durch eine Erziehung zur Selbsttätigkeit. Das ist ein Begriff, den in dieser Form als erster, wenn ich es richtig sehe, Fichte geprägt hat. Und er wird dann auch in der deutschen Erziehungswissenschaft bis zu einem wichtigen Pädagogen, also Ende des 20. Jahrhunderts, Klaus Mollenhauer, immer wieder ins Zentrum gestellt. Selbsttätigkeit, das ist ein Grundbegriff der Pädagogik, so dass sie bei Fichte eine paradoxe Konstellation haben. Einerseits Erziehung, ein Erziehungsziel, das nicht auf sowas wie individuelle freiheitliche Autonomie zielt, sondern auf die Einbindung in bestimmte politische und gesellschaftliche Strukturen. Andererseits als Erziehungsmittel das Verfahren, Kinder das, was sie lernen sollen, nur durch Selbsttätigkeit erlernen zu lassen. Deswegen also, finde ich, ist Fichte immer noch also eine Herausforderung. So, jetzt sind wir schon fast am Ende dieses ersten Semesters und der dritte Autor, mit dem ich mich dann in diesem ersten Semester auseinandergesetzt habe, war Friedrich Schiller, der mich in zwei Hinsichten interessiert hat. Einerseits als jemand, der ebenfalls an Kant anschließt, an diese Dichotomie von moralischer Freiheit hier und kausaler Determiniertheit dort. Mit diesem Thema hat sich Friedrich Schiller in seiner Schrift über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen auseinandergesetzt hat, indem er zu zeigen versucht hat, dass diese Dichotomie von nur moralischer Freiheit hier und kausaler Determiniertheit dort, dass das dem Wesen des Menschen nicht entspricht und es auch systematisch nicht zu halten ist, weil Menschen eben nicht nur in dem, wie er es dort nennt, furchtbaren Reich der Kräfte einerseits und dem heiligen Reich der Gesetze, das ist dann die Moral, dass das nicht reicht, sondern dass, wenn man sich jetzt mit der Ästhetik beschäftigt, man zu anderen Bestimmungen kommt und dass hier sowas wie eine dritte Kategorie, sowas wie ein Zwischenreich aufgeht, Zitat, wenn in dem dynamischen Staat der Rechte der Mensch dem Menschen als Kraft begegnet und sein Wirken beschränkt, wenn er sich ihnen in dem ethischen Staat der Pflichten mit der Majestät des Gesetzes entgegenstellt und so sein Wollen fesselt, so darf er ihm im Kreise des schönen Umgangs in dem ästhetischen Staat nur als Gestalt erscheinen, nur als Objekt des freien Spiels gegenüberstehen. Freiheit zu geben durch Freiheit ist das Grundgesetz dieses Reichs, nämlich der ästhetischen Sphäre. Und in diesen Briefen zur Bildung des Menschengeschlechtes fallen dann diese berühmten anthropologischen Aussagen von Schiller, dass der Mensch nur da ganz Mensch ist, wo er spielt, und nur da spielt, wo er ganz Mensch ist. Also das ist auf der Suche nach einer dritten Kategorie. Und damit ist die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts auch zur Grundschrift einer ästhetischen Bildungstheorie geworden, die versucht, diesem Widerstreit von Moral und nur Moral auf der einen Seite und Determinismus und nur Determinismus auf der anderen Seite zu entgehen. Schiller weiß natürlich, dass es diesen Staat des schönen Scheins als reale Institution kaum geben kann. Die Briefe ändern so, 27. Brief. Existiert aber auch ein solcher Staat des schönen Scheins, und wo ist er zu finden? Dem Bedürfnis nach existiert er in jeder fein gestimmten Seele. Der Tat nach möchte man ihn wohl nur, wie die reine Kirche und die reine Republik, in einigen auserlesenen Zirkeln finden, wo nicht die geistlose Nachahmung fremder Sitten, sondern nur die eigene schöne Natur das Betragen lenkt. Das führt dann auf Überlegungen zur pädagogischen Provinz und ist natürlich auch eine Wegstrecke zur späteren Reformpädagogik, Bewegungen zu teilen von innen hin. Dann, um zu zeigen, dass diesen pädagogischen und bildungstheoretischen Konzeptionen auch reale Konflikte entgegenstanden haben, haben wir uns dann mit Schillers eigener Biografie, der auf so einer absolutistischen Kadettenanstalt gewesen ist, und mit zweien seiner Dramen auseinandergesetzt. Vor allem, und das ist halt ein Jugenddrama, das früheste von Schiller, Die Räuber, also eine haarsträubende Familiengeschichte über eine Gruppe von jungen Männern, die sich gegen die Gesellschaft auflehnen und da in verschiedene Konflikte kommen. Und dann das etwas spätere Drama Don Carlo, also die Geschichte des spanischen Königssohns zwischen seinem sehr bedrückenden Vater, einem aufklärenden Erzieher, dem Marquis Posa, und Don Carlo selbst, der dann letzten Endes an dieser Konstellation auch zerbricht. Also es geht nicht nur in Philosophie, also mindestens bei Schiller ist dann die Lebenswirklichkeit junger Leute, vor allem junger Männer natürlich wieder, obwohl, da gibt es schon auch weibliche Charaktere in anderen Dramen mit berücksichtigt. Also das waren die Themen des ersten Semesters. Und im zweiten Semester haben wir uns dann mit zwei Autoren auseinandergesetzt, die in besonderer Weise für diese spätabsolutistische Verfalls- und die Reformzeit in Preußen thematisch geworden sind. Also auf der einen Seite Wilhelm von Humboldt, der ein, wie auch sein Bruder Alexander von Humboldt, beide haben übrigens, sind nicht in die Schule gegangen, sondern sind von Hauslehrern erzogen worden, der ein Universalgenie gewesen ist, ein bedeutender Jurist, ein bedeutender Philosoph, ein überragender Linguist und Sprachphilosoph, der in preußischen Diensten auch als Diplomat gewirkt hat und der dann, ohne dass er das unbedingt angestrebt hätte, nach 1806 zum Reformator der preußischen Bildungsinstitutionen geworden ist, durch verschiedene Schulpläne, den litauischen, den preußischen, indem er also das heute ja sehr in der Krise befindliche dreiklassige Schulsystem sich erdacht hat, aber er zugleich ganz im Zuge der späten Aufklärung anders etwa als Fichte an der Überzeugung festgehalten hat, dass alle Menschen gleichermaßen bildungsfähig sind. Für uns, darauf hatten wir dann im vergangenen Semester besonderen Wert drauf gelegt, weil das natürlich in diese ganzen Debatten über Bologna hineinreicht, ist ja besonders interessant, weil wir mit Humboldt den Namen der sogenannten Humboldt-Universität verbinden, die es ja heute in diesem durchgeplanten, in dieser durchgeplanten Form überhaupt nicht mehr geben kann. Das ist gegenüber den anderen Universitätsreformern, zu denen auch Schelling, auch Schleiermacher und andere gehören, nicht ganz fair, weil die sich auch sehr instruktiv zur Universitätsreform geäußert haben. Aber von Humboldt haben wir so die besten Zitate. Ich lese Ihnen da mal ein paar vor. Der Begriff der höheren wissenschaftlichen Anstalten, das ist jetzt aus dem Jahr 1806, als des Gipfels, in dem alles, was unmittelbar für die moralische Kultur der Nation geschieht, zusammenkommt, beruht darauf, dass dieselben bestimmt sind, die Wissenschaft im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes zu bearbeiten und als einen nicht absichtlich, aber von selbst zweckmäßig vorbereiteten Stoff der geistigen und sittlichen Bildung zu seiner Benutzung hinzugeben. Ihr Wesen der höheren wissenschaftlichen Anstalt besteht daher darin, innerlich die objektive Wissenschaft mit der subjektiven Bildung, äußerlich den vollendeten Schulunterricht mit dem beginnenden Studium unter eigener Leitung zu verknüpfen. Damit ist jetzt nicht die eigene Leitung des Individuums gemeint, sondern die Autonomie der höheren wissenschaftlichen Anstalt, die nicht vom Staat abhängig sein soll. Allein der Hauptgesichtspunkt bleibt die Wissenschaft, und jetzt kommen diese poesiealbumreifen Sätze, da diese Anstalten ihren Zweck indes nur erreichen können, wenn jede so viel als immer möglich der reinen Idee der Wissenschaft gegenübersteht, so sind Einsamkeit und Freiheit die in ihrem Kreise vorwaltenden Prinzipien. Einsamkeit und Freiheit. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Student, und damals waren es tatsächlich nur Studenten noch, in seinem Kämmerlein sitzen muss. Aber es ist etwas wie eine innere Haltung, die viel mit der von Kant geforderten Mündigkeit und Autonomie zu tun hat. Deswegen fährt er fort. Da aber auch das geistige Wirken in der Menschheit nur als Zusammenwirken gedeiht, und zwar nicht bloß damit einer ersetze, was dem anderen mangelt, sondern damit die gelingende Tätigkeit des einen den anderen begeistere und allen die allgemeine ursprüngliche in den Einzelnen nur einzeln oder abgeleitet hervorstrahlende Kraft sichtbar werde, so muss die innere Organisation dieser Anstalten ein ununterbrochenes, sich immer selbst wieder belebendes, aber ungezwungenes und absichtsloses Zusammenwirken hervorbringen und unterhalten. Und ich will das jetzt hier abschließen. Was man daher höhere wissenschaftliche Anstalten nennt, ist von aller Form im Staate losgemacht, nichts anderes als das geistige Leben der Menschen, die äußere Muße oder inneres Streben zur Wissenschaft und Forschung hinführt. Auch so würde einer für sich grübeln und sammeln, ein anderer sich mit Männern gleichen Alters verbinden, ein dritter einen Kreis von Jüngern um sich versammeln. Diesem Bilde muss auch der Staat treu bleiben, wenn er das in sich unbestimmte und gewissermaßen zufällige Wirken in eine feste Form zusammenfassen will. Er muss dahin sehen, erstens die Tätigkeit immer in der regsten und stärksten Lebendigkeit zu halten, zweitens sie nicht herabsinken zu lassen, die Trennung der höheren Anstalt von der Schule, sondern auch der mannigfaltigen, praktischen und besonders rein und fest zu erhalten. Und wenn Sie das jetzt hören, dann sehen Sie sofort die ungeheure Fallhöhe zwischen dem, was Humboldt sich da gedacht hat und dem, was wir heute in den modularisierten Studiengängen nach Bologna haben, wo ja also mindestens in den Modulen für das Bachelorstudium die Unterscheidung von den höheren Klassen der weiterführenden Schulen gar nicht mehr so hoch ist. Jetzt kann man, und ich persönlich würde es auch immer machen, also wenn man sich hochschulpolitisch auseinandersetzt, immer darauf beziehen, aber man muss man natürlich fairerweise sagen, dass die sozialen Bedingungen sich geändert haben. Also zu der Zeit, als Humboldt das geschrieben hat, 1810, waren es dann vielleicht in ganz Preußen, 2000, höchstens 3000 junge Männer, die vor allem als Beamtennachwuchs herangezogen wurden, beziehungsweise als Mediziner, als Theologen und als Juristen. Als ich vor 40 Jahren etwas mehr Abitur gemacht habe, da waren wir 5% eines Jahrgangs, die an die Universitäten gegangen sind. 5%, schon deutlich mehr als zu Humboldts Zeiten, aber natürlich deutlich weniger als heute. Vorgestern habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, ich habe selbst meinen Augen kaum getraut, dass es mittlerweile, und damit ist Deutschland auch an diesen OECD-Kriterien gemessen, relativ weit, dass inzwischen 46% eines Jahrgangs studieren. Also fast die Hälfte, und das ist nun schon erstaunlich hoch. Ich will das hier gar nicht erweitern, sondern lediglich sagen, dass man dann natürlich ganz andere Organisationsprobleme hat in solchen sogenannten Massenuniversitäten. Also in Frankfurt sind wir jetzt bald 40.000, in Mainz sind es 36.000, das ist schon ganz anders. Dann stellen sich Probleme. Wie organisiert man das? Wie viele Lehrkräfte braucht man? Wie soll das ausgestattet sein? Und vor allem, wie kann das Studium so organisiert werden, dass auch die Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, die immer noch viel zu wenig studieren, das mit Erfolg und auch zum Aufstieg benutzen können. Also insofern Humboldt im Grundsatz gern und richtig, aber man muss sich dann fairerweise immer die Frage nach der Umsetzung stellen. Der zweite Autor, mit dem wir uns im zweiten Semester beschäftigt haben, war also Friedrich Daniel Schleiermacher, eine sehr interessante Persönlichkeit, der aus einem pietistischen Milieu kam, dann nach Berlin ging, später sich auch als Universitätsprofessor mit Gründungsschriften zur Reform der Universität, und zwar anders als Schelling und andere, für eine demokratische, weitgehend demokratische Universität eingesetzt hat, der sich auf drei Gebieten hervorgetan hat. Er war also erstens ein sehr interessanter Philosoph. Er war zweitens ein sehr wichtiger und interessanter protestantischer Theologe. Und er war zugleich einer der ersten, der in Berlin dann auch Vorlesungen und Kollegs zur Pädagogik gehalten hat. Berühmt geworden ist etwa das Kolleg Grundzüge der Erziehungskunst, aber er hat noch sehr viel mehr dazu gearbeitet. Ich habe ja immer mal in diesem Zusammenhang erwähnt, die lange Zeit bestehende Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Schleiermacher war einer derjenigen, der Ersten, also der auch sowas wie die bürgerliche Gleichberechtigung von Frauen, ohne das jetzt unbedingt politisch umzusetzen, gefordert, gelebt und auch beschrieben hat. Das hängt damit zusammen, dass am Ende des Ancien Regime in Berlin, also wiederum vor den Napoleonischen Kriegen, es so eine Bildungsgesellschaft gegeben hat, die sich in Salons getroffen hat. Und in Berlin Ende des 18. Jahrhunderts, das ist jetzt interessant, waren es vor allem später dann zum Christentum konvertierte jüdische Frauen, die solche Salons unterhalten haben. Eine Tochter von Moses Mendelssohn, Dorothea Schlegel, eine Frau namens Henriette Herz und dann die berühmte Rahel Varnhagen. Dort haben sich dann Menschen getroffen, die sowohl aus dem Adel als auch aus dem Bürgertum kamen, die Männer und Frauen gewesen sind, die Juden und Christen gewesen sind, wo sich so eine gewisse Gleichberechtigung entwickelt hat. Der Schleiermacher dann auch eine Theorie, sogenannte Theorie des geselligen Betragens gewidmet hat, wo er das so als Vorbilder der Freiheit angesehen hat. Nach der Niederlage Napoleons, Frankreichs und der Emanzipation gibt es diese Salons nicht mehr, und das ist nochmal ein Thema für sich. Die gleichen Leute, die also vor dem Kriege gern in diese Salons gegangen sind, haben sie in der Zeit der Restauration nicht nur gemieden, sondern wurden dann zum Teil auch richtig Juden- und frauenfeindlich. Also etwa Fichte oder berühmte Denker wie Clemens von Brentano und Achim von Arnim. Das ist ein Thema für sich. Bei Schleiermacher wird man das so konsequent gewesen nicht sagen können. Er hat sich dann systematisch mit der Frage beschäftigt, erstens, was die Pädagogik denn ist und an wen oder an was sie dann die pädagogischen Institutionen ihre Adressaten abzugeben haben. Ein Zitat: Gegenstand der Pädagogik ist die erzieherische Einwirkung. Jetzt kommt das Zitat: Die Pädagogik, Schleiermacher, ist eine von der Sittenlehre ausgehende Disziplin, von dieser abhängig auf der einen Seite, ihre Realität selbst begründend auf der anderen. Denn wenn die großen sittlichen Formen sich nicht von einer Generation auf die andere in ihrem Wesen erhielten, so wäre das in der Sittenlehre dargestellte Nichts in sich selbst Reales, also Moral ohne moralische Sozialisation der künftigen Generationen ist nichts. Nun lässt sich aber zeigen, dass der einzelne Mensch durch sich allein aus dem lebendigen Zusammenhang mit anderen rausgerissen, auf das Niveau mit ihnen nicht käme, also der Staat etc. verfehlen. Es zeigt die Erfahrung, dass er, der Mensch, der Staat, durch die Einwirkung anderer dahin kommt. Diese Einwirkung als diese leistend, muss aber als eine zugleich gesetzmäßig und natürlich nachgewiesen werden, und das ist das Objekt der Pädagogik und damit der Erziehung, die nichts anderes ist als, Zitat, die Einleitung und Fortführung des Entwicklungsprozesses des Einzelnen durch äußere Einwirkung bis zur bürgerlichen Selbstständigkeit. Und was das Interessante und auch was die persönliche Tragik bei Schleiermacher ist, er hat einen Sohn gehabt, der dann leider sehr früh gestorben ist, aber das hat ihn doch zu der Einsicht geführt, dass man fragen muss. Und damit wird er in gewisser Weise auch ein Vorläufer der Reformpädagogik und etwa eines Denkers wie Korczak, ob es eigentlich zulässig ist, um der späteren Zukunft eines Erwachsenen willen, von dem man jedenfalls 1810 bei einem Kind überhaupt nicht wissen konnte, ob es jemals dieses Erwachsene, die Kindersterblichkeit war hoch, diese Erwachsenenphase erreichen würde, man wirklich dazu berechtigt ist, also das Glück der kindlichen Gegenwart aufzuopfern. Und damit hat man halt diese Frage, die dann später erst die Reformpädagogik und Korczak gestellt haben, ob Kinder eigentlich nur unvollständige Erwachsene sind oder ob sie Wesen aus eigenem Recht mit eigenen Erfahrungen sind, die zu berücksichtigen sind. Damit wird Schleiermacher auf jeden Fall, er hat das nicht geglaubt, also deswegen wäre er immer schon gegen so eine Drillerziehung gewesen, dass er schon sich auch noch auf eine sehr spekulative Art und Weise auseinandergesetzt hat mit entwicklungspsychologischen Auseinandersetzungen, also etwa nicht nur der Erziehungs- und Bildungsbedürftigkeit, so war das bei Kant, sondern auch der Bildungsfähigkeit. Und da lesen wir dann bei Schleiermacher, der Mensch fängt damit an, dass er sich offen erhält für das, was andere in sein Bewusstsein hineinlegen wollen. Und das ist die passive Seite in dem, was die Alten ungleiche Liebe nennen. Was aber nur durch freie Kombination, welche in ausschließender Beseelung fortgeht, das Seinige werden kann. Diesem entspricht nun umgekehrt in der aktiv ungleichen Liebe das Darbieten dem Bewusstsein. Auch das findet in dieser Schrift etwa von Klaus Mollenhauer, Vergessene Zusammenhänge, in dem der Begriff der Selbsttätigkeit von Fichte kommen, erwähnt wird, seinen Ort. Mollenhauer ist der Meinung, dass eine andere anthropologische Grundkonstante die Repräsentation ist. Repräsentation und Selbsttätigkeit, bei Schleiermacher dann noch die Offenheit für das, was andere darbieten, sind wesentliche Elemente des Erziehungsprozesses. Und er hat auch durchaus schon Überlegungen zur Entwicklungspsychologie gehabt. Und dabei war er dann ein anthropologischer Optimist. Zitat: Nichts, was sich selbst entwickelt, kann ursprünglich böse sein. Es müsste sonst auch in der menschlichen Natur liegen und dann könnte die Erziehung doch dagegen gar nichts ausrichten. Auch zu allen Lastern ist das Elementarische, worauf man zuletzt zurückkommt, nicht böse, nicht Geschlechtstrieb, nicht Erhaltungstrieb, weder widerstehender Zorn noch attraktiver, das ist der Geiz. Das Böse liegt also nur im Verhältnis. Das ist natürlich für jemanden, der ein bedeutender christlicher Theologe gewesen ist, sehr interessant, weil eine wesentlich christlich orientierte Pädagogik spätestens seit der späten Antike, also Augustinus bis hin zu Luther und den Pietisten, man muss es natürlich alles außerordentlich differenziert betrachten, schon von diesem Faktum der Erbsünde ausgegangen sind und dass Kinder eigentlich widerborstige Wesen sind, denen die Einsicht gewissermaßen, jetzt sage ich nicht eingeprügelt, sondern angedrillt werden muss. Da macht nun Schleiermacher mit seiner optimistischen Anthropologie eine deutliche Ausnahme. Aber wenn irgendjemand von Ihnen zumal protestantische Theologie oder auf Religionslehrer oder so studiert, dann werden Sie wissen, dass die wirklich, jetzt sage ich gar nicht mal Orthodoxen, also die überzeugten Protestanten, die von Luther und Calvin und sogar von Karl Barth ausgehen, Schleiermacher immer nur mit äußerstem Misstrauen entgegentreten, weil der eben in wesentlichen Hinsichten auch mit seiner Theorie des menschlichen Selbstbewusstseins von der christlichen Lehre in ihrer Essenz abgewichen sei. So, das war das waren die Themen des zweiten Semesters, Humboldt und Schleiermacher. Und im dritten Semester sollte es dann nochmal in diesem Semester zu Hegel und Schelling gehen. Das will ich jetzt nicht mehr alles erläutern, sondern nur noch darauf hinweisen, dass wir uns im ersten Teil dieses Semesters mit Hegels Schrift Phänomenologie des Geistes beschäftigt haben, die interessanterweise in diesem Jahr erschienen ist, als auch die preußische Niederlage von Jena und Auerstedt verkraftet werden musste im Jahr 1806. Und worauf es mir bei dem ersten Durchgang über die Anerkennungstheorie, sage ich in der nächsten Woche noch was, gegangen ist, dass Hegel, der bevor er dann später in Berlin und Heidelberg Professor gewesen ist, lange Zeit auch als Gymnasialdirektor in Bamberg gewirkt hat und es eine Reihe von im engeren Sinne bildungstheoretischen Vorstellungen von ihm gibt. Die grundlegende Bildungsidee ist, dass A, sowohl die Menschheit im Ganzen einen Bildungsprozess durchläuft, dass aber sowas wie eine Bildungstheorie immer nur im Rückblick auf das, was bereits weltgeschichtlich erreicht worden ist, geschrieben werden kann, was, wenn man es jetzt pädagogisch, didaktisch umsetzt, heißt, dass die Aufgabe der pädagogischen Institutionen darin besteht, Schülerinnen und Schüler und Kinder auf die Höhe des Wissens, das bereits erreicht worden ist, zu bringen. Aufgabe der Pädagogik im engeren Sinne ist es jedenfalls nach Hegel nicht, zu sowas wie Kreativität und Weiterentwicklung anzuleiten, sondern die Höhe der gegenwärtigen Zeit und ihres Wissens zu erreichen, was ja in der Tat nicht wenig wäre. Dann stellen sich zwei weitere Fragen.